Wir möchten in unserem Leben gerne Dinge ändern, von denen wir den Eindruck haben, die sind so schwer. Wir hören im Raum von Gemeinde oft Predigten, dass Gott uns erneuern will, dass wir neu geboren sind, dass wir wiedergeboren sind. Und vielen von uns, mir geht es jedenfalls so, wir schauen dann manchmal so in den Spiegel und entdecken, irgendwie so richtig neu siehst du auch nicht aus. So, man hat noch die Gesichtszüge von früher, das Körpergewicht auch. Man hat noch die Eigenarten und viel zu viele Unarten. Und man fragt sich so vielleicht bewusst oder unbewusst, wie soll denn das gehen mit dem Neuwerden? Dass das nicht alles auf einmal geht, gut, das haben wir verstanden, aber manchmal denken wir so, vielleicht geht es euch so, es wäre doch gut, wenn man mal so ein konkretes Packende bekommen könnte. Wie verhält sich das denn mit dem, was Paulus schreibt im Epheserbrief, dass der neue Mensch in Jesus Christus geschaffen ist und erneuert ist in Gerechtigkeit und dass wir ihn anziehen sollen wie ein neues Gewand? Wie geht denn das? Wie kann es gelingen, dass das neue Leben für uns ein wenig identifizierbar, erkennbar Platz greift, dass das neue Leben uns verändert, so dass wir jetzt nicht stolz auf uns heruntergucken und sagen, ich bin und dann besser, heiliger und durchgeheiligter als du. Und da gibt es ja dann vielleicht solche Gefühle von, wir sozusagen sind der Käse. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, der Ortsteil in Hamburg, Blankenese, kommt daher, dass die Reichen dort lebten, die ihre Nase hochtrugen. Und das war die Verballhornung des Ortes. Das sind die Leute, die eine Blankenese, die ihre Nase in der Luft tragen. So wollen wir ja gar nicht werden. Aber vielleicht ein klein wenig verwurzelter in dem, was Christus mit uns möchte und vorhat. Beim Lesen von unserem Text können wir die alte PowerPoint, die Folien 18, 19, die letzten drei Folien, da ist der Text nochmal drauf. Wir haben heute ein bisschen Probleme mit der Technik gehabt, deswegen gibt es da nur jetzt die drei letzten. Folie 18, 19, ab 18. Wir nähern uns der entscheidenden Zahl. 16, 17, 18, genau. Das ist das, was Paulus zuletzt sagt in dem Abschnitt, der uns die letzte Zeit beschäftigt hat. Ihr wurdet gelehrt. Und wir hatten darauf hingewiesen, dass das neue Leben zunächst einmal ja nur überhaupt beschrieben werden muss. Alles, was wir als Christen sind, werden und entwickeln und tun wollen im geistlichen Leben, ist eben nicht sozusagen am Anfang, wenn wir uns bekehren, in uns rein gegeben und dann entfaltet sich das von selbst und wir gucken erstaunt zu, wie wir werden, sondern da ist ein Stück Arbeit drin. Ihr wurdet gelehrt. Und wir hatten darauf hingewiesen, dass das gar nicht mal so wenig ist, was alles gelehrt wurde. Und wir uns vielleicht manchmal wirklich fragen müssen, was wissen wir über diese Dinge? Ihr wurdet gelehrt. Und dann schreibt Paulus weiter, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Das, was also unser Denken bestimmt, der Geist, die Gesinnung, die in uns ist, die muss neu werden. Was ist Gesinnung? Vielleicht können wir es so sagen. Wie denkst du über dich selbst? Wie denkst du in deinem Inneren das Leben? Ist das Leben für dich schön? Wir kennen diesen, es gab mal so einen tollen Kinofilm, Das Leben ist schön, wo ein Vater seinem Sohn im KZ vorgaukelte, das Ganze ist ein großes Spiel. Das Leben ist schön. Ist für dich das Leben schön oder ist das Leben für dich von deiner Gesinnung schwer? Es gab mal vor vielen Jahren ein wunderbares Lied, so man könnte fast glauben, es war die heimliche Nationalhymne der Deutschen. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Es gibt Menschen, die stehen morgens auf, machen den Vorhang auf oder das Rollo hoch und ärgern sich, dass die Sonne scheint, weil es zu grell ist. Ich bin noch nicht wach. Regnet es? Schon wieder Regen. Also der Herr kann wettern, wie er will. Es ist halt nie recht. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt Menschen, die sind abonniert auf schwarze Wolken. Wenn die keine haben, warten die so lange, bis eine kommt. Dann fühlen sie sich wieder ausgeglichen. Wie ist dein Zugang zum Leben? Wie denkst du dir das Leben? Wie denkst du über dich selbst? Machst du dich runter? Was prägt deinen Geist? Was prägt dein Denken? Was ist in deiner Gesinnung prägend? Daraus resultiert oft dann, was wir denken und welche Entscheidungen wir treffen. Paulus sagt, ihr seid unterwiesen worden. Es ist euch gesagt worden, so tief muss Erneuerung in eurem Leben gehen. Ja, sagen wir, stimmt schon, aber wie macht man das? Wie geht es? Und ihr sollt euer Denken erneuern lassen. Neu denken lernen. Wie macht man das? Und den Menschen anziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die auf die Wahrheit gründen, die sich auf Jesus Christus beziehen. In Jesus Christus ist dieser neue Mensch, den wir anziehen sollen. Wir haben gesagt, dieses Ankleiden ist ein bewusster Akt am Morgen und doch vertraut fast eine Art Routine. Und dennoch wissen wir, was wir angezogen haben. Den neuen Menschen anziehen bedeutet, ich weiß sozusagen, wer ich bin, was das Neue ist. Ich trage es, ich lege es bewusst an. Es ist sehr vertraut, dieser Vorgang, und doch eben bewusst. Klar, was alt und was neu ist. Und wenn wir dann weiterlesen, das ist also Vers 24, hier hört sozusagen Paulus mit der großen Theologie auf. Der Christus, der erneuert ist, und der neue Mensch, der erneuert ist, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit. Da denken wir, ja, Paulus, Amen dazu. Aber wir brauchen jetzt die kleine Münze. Damit, mit diesen großen Bekenntnissen im Alltag zurechtzukommen, ist dann nicht so ganz einfach. Was ist der nächste Vers, der kommt? Das hat mich also total aus den Schuhen gehauen. Und wir blättern mal einmal weiter. Darum legt alle Falschheit ab oder darum lüget nicht gegeneinander, heißt es in anderen Übersetzungen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Die Predigt heißt Neues Leben konkret. Und wenn wir die Bibel lesen, die Briefe von Paulus lesen, werden wir entdecken, dass Paulus immer zwei Aspekte hat. Einmal legt er gerne vorne so große theologische Grundlagen. Da geht es also um Grunderkenntnisse, um Heil und wer Gott ist und wer Jesus ist und wie das mit der Sünde und dem neuen Leben ist und mit Israel, je nachdem, welchen Brief wir lesen. Und im zweiten Teil gibt es dann plötzlich so meistens eingeleitet darum, deshalb, weil das Vorherige so gesagt wurde, die Anweisung oder die Ableitung für den Alltag. Und das finde ich spannend beim Paulus. Er schreibt also hier, nachdem sozusagen die große Theologie zu Ende ist, darum legt ab alle Falschheit oder darum lüget nicht gegeneinander. Wir sind Glieder ein und desselben Leibes. Und dann geht er so ein paar Sachen durch. Ich werde gleich zu dem Vers 25 zurückkommen. Er geht dann so ein paar Sachen durch. Zum Beispiel, wie ist das in eurem Alltag, wenn ihr zornig werdet? Oh, Zorn, sagen wir, soll ferne von uns sein. Wir sind Christen. Wir sind nicht zornig. Ja, ja, ja. Spätestens, wenn ihr auf dem Parkplatz wollt, ihr setzt an zum Rückwärts-Einparken und hinten fährt einer schneller rein. Spätestens dann könnt ihr testen, wie weit ihr in der Heiligung gekommen seid. Kommt ihr auf Zorn, da muss auch nur die richtige Automarke auch noch reinfahren. Ja? Immer die, und dann wissen wir ja schon. Zorn. Oder wenn irgendwas nicht klappt. Ja? Ich habe so
paar Leutchen in der Familie, ich selber bin auch so einer, wenn man versucht, einen Faden in das Nadelöhr einzuschieben, einmal, zweimal, die erste Brille scheint nicht richtig zu sein, die zweite Brille ist auch nicht viel besser, dann entdeckt man, man ist nicht mehr der Jüngste, wieso zittert die Hand eigentlich, warum er, ja, und warum zittert, dann kriege ich, Zorn. Auch im Zwischenmenschlichen, wenn die Kinder wieder einmal und der Ehemann und die Ehefrau und jeder hat so seine Macken und Besonderheiten, Zorn. Und ganz praktisch, Paulus ist also von dieser Welt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Toller Tipp. Kann man auch so als ein Geheimnis sehen, so wie Ehebeziehung gelingt, möglichst daran zu arbeiten, den Streit und den offenen Krieg miteinander nicht in den nächsten Tag zu nehmen, nicht mit in die Nacht zu nehmen. Man schläft schlecht und am nächsten Tag hat man das Problem wieder und man weiß dann nicht, weil es sozusagen schon länger her ist, wie hat es denn angefangen und wer geht den ersten Schritt. Toller Tipp. Aber er ist auch Realist genug zu sagen, wenn ihr zornig seid, ihr werdet zornig sein. Das gehört zum Leben. Aber dann achtet darauf, dass ihr im Zorn nicht fortgerissen werdet und nicht Dinge tut, die sozusagen überborden und dann geradezu Sünde sind. Dass einem die Hand ausrutscht. Dass man Frisbee mit Geschirr übt in der Küche. Das ist also irgendwas, ja? Bleibt kontrolliert. Wenn ihr schon zornig werdet, passiert, aber dann bleibt kontrolliert. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wieso sagt er das? Der Zusammenhang ist da, dass immer dann Dinge, die liegen geblieben sind in der geistlichen Bearbeitung vor Gott am Kreuz, vor Jesus am Kreuz, dass die eigentlich Dinge sind, die dem Teufel in die Hand spielen. Das ist, wie wenn sozusagen wir damit dem Teufel Aktienanteile auf unser Leben geben. Deshalb ist es wichtig zu beten, zu klären, vielleicht auch mal in die Beichte zu gehen oder mal sein Leben wieder zu sortieren, aufzuräumen, so wie wir es vielleicht auch im Haus machen, so eine Art Frühjahrsputz oder mal den Schreibtisch gründlich aufräumen oder mal das Kinderzimmer aufräumen, den Boden wieder begehbar machen, ja, die Spielkisten wieder mit dem Spielzeug füllen, was die Kinder ausgeräumt haben, dass das mal wieder wegkommt, dass man laufen kann. Ganz verschieden. Aber alles das, was wir im geistlichen Leben nicht aufräumen, spielt dem Teufel in die Hand und gibt ihm Anrecht und macht uns auch weniger sensibel. Wir tragen Lasten mit uns rum, wir stumpfen ab für die Sensibilität des Redens Gottes durch seinen Heiligen Geist in uns. Es spielt dem Teufel in die Hand. Deshalb ist es gut, Dinge zu klären, Beziehungsgeschichten zu klären. Und dann etwas Interessantes, wer bisher ein Dieb gewesen ist, interessante Gemeindesoziologie, da sind Typen, da sind Leute in der Gemeinde, die sind bekannt dafür, dass sie sozusagen kriminell waren, dass sie Diebe waren, Tagediebe waren, Faulenzer waren oder aber richtig Diebe waren. Die haben nicht gearbeitet, die haben geguckt, wo kann ich schnell was greifen und dann günstig auf dem Markt verticken. Damals schon, nicht erst heute. Und die waren in der Gemeinde. Und offensichtlich hatten die ein Problem, ihren Berufsethos zu überdenken. Die haben vielleicht gesagt, ich habe nichts anderes gelernt. Ich bin ein guter Dieb. Ich weiß, wie man geschickt klaut. Davon lebe ich. Das ist mein Job. Und Paulus schreibt, also wer bisher ein Dieb war, soll aufhören zu stehlen und stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch die eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Das ist echt steil. Ich habe mal eine Zeit lang junge Leute im Strafgefängnis, im Jugendgefängnis seinerzeit in Schwäbisch Hall besucht und die erzählten mir, sie sagten, Mensch, wenn du rauskommst, was machst du denn dann? Ja, weiter wie bisher, man muss halt aufpassen, dass man sich nicht erwischen lässt. Ich sage, wie wär's denn mal mit Arbeiten, Lehre machen? Sagt er, ja, du bist da wohl blöd, oder? Ich sage, ja, wieso? Ha, sagt er, weißt du, auf der Königstraße in Stuttgart, da nehme ich 1 Pfund Haschisch, da mache ich an einem Samstag 2.500 Euro mit. Das ist eine halbe Stunde Angst. Und dann soll ich arbeiten gehen? Ich bin doch nicht blöd. Da habe ich gedacht, ja, der hat die Stelle noch nicht gelesen. Aber es ist auch schwierig. Jemand, der auf diese Weise gelernt hat, richtig zu Geld zu kommen, dem zu sagen, hör mal, jetzt morgens erstens aufstehen, um 8 anfangen zu arbeiten, 8 Stunden, und dann mit dem weniger Lohn auskommen und vor allen Dingen auch noch abgeben anderen, die in Not sind. Das ist ein steiles Programm. Paulus geht das durch. Wir können die nächste Folie nehmen. Und er bezieht sich jetzt sozusagen auf ein Thema, das in der Bibel im Neuen Testament an vielen Stellen intensiv vorkommt, nämlich auf die Frage, wie reden wir? Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Irgendwie leuchtet das ein. Und doch war es damals, genau wie heute, ein Problem. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Das, was wir sagen, soll gut sein, soll angemessen sein, soll hilfreich sein. Stimmt, wenn sie gut und angemessen und hilfreich wären, unsere Worte, und wir sie so aneinander zusprechen, dann würden wir wahrscheinlich viel mehr mitkriegen, wie Menschen ermutigt sind. Es gibt da so einen pädagogischen Satz. Erwische dein Kind, wenn es etwas richtig macht. Und sag's ihm auch. Wir alle mögen es, viel mehr gelobt zu werden, als getadelt oder kritisiert. Wir mögen es, wenn Menschen uns sagen, gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Oder ist dir gut gelungen. Wir mögen das. Wir selber sehnen uns danach. Und Paulus sagt, ja, werd doch jemand, der das macht. Rede doch so. Überdenk doch mal dein Reden. Tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Und dann sagt er noch einmal, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebet einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Neues Leben konkret. Ja, denken wir, das stimmt. Paulus hat recht, hat er ja meist, aber wie kommen wir dahin, dass unser Leben weniger Bitterkeit aufweist? Wie gelingt es, unser aufbrausendes Temperament, das wir vielleicht haben, weil wir Choleriker sind, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist eine Erklärung, aber für viele Leute eben leider auch immer eine Entschuldigung. Gott möchte auch unser Wesen verändern. Wie kann es sein, dass mein aufbrausendes Temperament durch den Geist Gottes zur Ruhe kommt? Wie kann es geschehen, dass mein Zorn nicht mehr so überbordet, sondern dass ich mich besser kontrolliere? Wie gelingt dies? Das ist etwas, was mich beschäftigt hat. Und da möchte ich euch uns nochmal mitnehmen. Wir blättern nochmal einmal zurück. Und ich möchte mit uns auf diese Frage zu sprechen kommen, wie können wir es lernen, nicht Falsches oder Lüge zu reden gegeneinander oder gegen uns selbst. Und dazu habe ich euch jetzt ein kleines Papier kopiert. Die jungen Leute werden euch das jetzt durch die Reihen verteilen. Dann können wir das miteinander sozusagen als Predigtvorlage nehmen. Und ich möchte euch ein Stück mitnehmen in eine kleine Praxis, die mir im Leben oft geholfen hat, diese große Theologie und den großen Anspruch unseres Paulus ein wenig besser in unseren Alltag und in unser Leben reinzubekommen. Das, was ihr seht, soll jedenfalls eine Burgmauer sein. Es geht also darum, dass wir eine Mauer bauen oder eine Burg uns bauen, in der wir vor diesen Fehlhaltungen und diesen vielen falschen Einstellungen ein bisschen besser geschützt sind. Auf dem Zettel steht schon viel drauf, aber nicht alles. Und deswegen, wenn einer noch einen Stift hat, der kann sich dann kleine Notizen daneben machen oder auf der Rückseite machen. Die Bibelstellen sind genügend, da werden keine mehr dazukommen. Aber ihr werdet entdecken, es sind eigentlich nur 1, 2, 3, 4, 5 Bibelstellen. Ja, ne? Worum geht's? Haben alle einen Zettel, dass ihr folgen könnt? Nein. Noch nicht? Kommt. Wer hat noch keinen Zettel? Einfach den Arm hoch, dann wissen die jungen Leute, wo noch Zettel fehlen. Alle da? Alle versorgt? Wunderbar. In den Vereinigten Staaten hat man nach dem Zweiten Weltkrieg Soldaten betreut, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, die in ihrer Traumaverarbeitung dessen, was sie im Krieg erlebt haben, irgendwann stecken blieben und nicht weiterkamen. Und das hat die Therapeuten interessiert, wieso das so ist, dass etliche Leute, manche kamen weiter, aber etliche Leute blieben stecken, die kamen in der Bearbeitung nicht weiter. Und dann hat man festgestellt, dass diese Leute in ihrem inneren Dialog, wie sie mit sich selbst sprachen und über sich dachten, dass der Geist ihres Denkens in Bezug auf ihre eigene Person negativ und zerstörerisch war. Das schaffst du nicht, das bist du nicht wert, das hat sowieso keinen Sinn. Du bist ein Loser, du bist ein Versager, du kannst das nicht. Und diese Dialogkette, die unbewusst immer wieder ihnen ablief, hat dafür gesorgt, dass sie sozusagen nicht weiterkommen konnten. Das war für die Therapeuten hochinteressant. Daraus hat sich dann die rational-emotive Therapie entwickelt. Die haben dann nämlich entdeckt, wir müssen die Einstellung der Menschen zu sich selbst bearbeiten, damit sie ihre nächste Hürde nehmen können in der Bearbeitung ihres eigenen Lebens. Das fand ich spannend. Und ich dachte, irgendwie sind diese beiden Sachen doch sehr nah beieinander. Wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht falsch reden, untereinander und zueinander. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es ja auch so, dass wir nicht falsch zu uns selbst reden sollen. Vielleicht lügen wir ja uns selbst an, in Bezug auf die Wahrheit, die Gott angeht, wenn wir sagen, du kannst das nicht, du bist ein Versager. Vielleicht lügen wir uns ja selbst an, wenn wir sagen, du bist unwichtig. Keiner kümmert sich um dich. Vielleicht lügen wir ja selber uns an, wenn wir sagen, dich liebt keiner. Und das hat mich dann oder hat uns in der Untersuchung dann an dieser Stelle mit diesem kleinen Modell auf die Spur gebracht. Vielleicht geht es darum, so will ich einmal diese Stelle nehmen, dass wir die Wahrheit sagen, wie sie in Christus ist. So hatten wir es ja in Vers 24 gehört. Der neue Mensch, der erneuert ist in Wahrheit, in Jesus Christus. Was heißt es, sagt und sprecht die Wahrheit? Ja, wir sollen sie zu anderen sagen, aber auch vielleicht in Hinsicht zu uns selbst. Und ich möchte uns an der Stelle zunächst einmal durch den Aufbau dieser Mauer mitnehmen. Erste Beobachtung. Wir fangen unten an. Die Grundlage im Umgang mit Wahrheit ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das er selbst ist, Johannes 1, Vers 1. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, Jesus Christus. Oder Genesis, also ganz links, erste Buch Mose, 1 bis 3. Und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte, brütete über der Urflut. Und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sagte ein Wort und sein Wort bewirkt, dass die Welt entsteht. Johannes 8, wer eine Bibel dabei hat, wer schnell findet, kann auch dann aufschlagen, Johannes 8. 31, 32. Jesus sagte nun den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr in dem denkt und lebt, was ich über euch und zu euch sage, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Nun ist das ja nicht etwas, was wir mit der Muttermilch aufgesogen haben, so zu denken, wie Jesus denkt. Deshalb schreibt ja Paulus, erneuert euch in dem Denken, fangt an, anders zu denken. Und wir spüren der Frage nach, wie kann es uns gelingen, anders zu denken? Wie kann es uns gelingen, anders sozusagen zu reden? Wie kann es uns gelingen? Grundlage, Grundstein dieser Mauer ist das Wort Gottes und das, was Gott sagt über uns, ist die Grundlage, auf der alles andere aufgebaut wird. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Hebräer 4, Vers 12. Dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, das trennen kann, Knochen von Mark. Die Mediziner unter uns wissen, wie schwer das ist, die genau die Stelle zu bestimmen, wo Knochenmark in Knochen übergeht und noch ganz Knochen ist und ganz Mark ist. Geht nicht. Und wenn ihr das versucht zu trennen, muss man den Knochen aufbrechen, das Bein öffnen. Das macht Gott alles nicht. Gottes Wort schafft es, genau an dieser Schnittstelle anzusetzen, bis in die Tiefe unserer Seele Dinge sozusagen anzusprechen, offenbar zu machen, ohne uns dabei zu zerstören und zu verletzen. Das Wort Gottes, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Das ist die erste Grundlage. Die Grundlage unten ist das Wort Gottes. Das, was Gott sagt, ist das, was gilt. Und deshalb ist es gut, Bibel zu lesen, Bibel zu entdecken, Bibel zu verstehen, sich darum zu mühen, wie ist das gemeint, was dort steht. Warum? Weil wir es nicht gelernt haben und weil auch der Pastor es nur gelernt hat, weil auch andere Pastoren vor uns es gelernt haben und weil Paulus es auch gelernt hat und weil wir es lernen müssen. Zweite Ebene. Die zweite Ebene ist, wenn Gott das sagt, wenn Gott uns in seinem Wort diese wunderbare Gewissheit gibt, dass sein Wort gilt und sein Wort trägt, was bringt dieses Wort und das, was Gott sagt, denn dann in mein Leben? Zweite Ebene, Stichwort Glaube. Ich muss dem Wort Gottes mit Vertrauen und Glauben begegnen. Hebräer 11, Vers 1 ist das Kapitel, wo es nur um den Glauben geht. Hebräer 11, ein wunderbares Kapitel. Müsst ihr mal lesen, auch für alle Angefochtenen. Da gibt es die, die im Glauben sozusagen Helden sind und verehrt werden und Vorbilder im Glauben sind, die gesund geworden sind. Und da waren Leute dabei, die wurden gevierteilt, die wurden Märtyrer und alle waren im Glauben Vorbilder. Also im hinteren Teil des Hebräerbriefes eine faszinierende Beschreibung. Zu entdecken, wie Gott sich durch alles seinen Weg bahnt und sich verherrlichen kann. Aber hier ist erstmal wichtig, es ist der Glaube, das feste Vertrauen auf das Erhoffte, ein Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht. Aha. Es geht darum, dass das, was Gott uns in seinem Wort zunächst einmal sagt, noch nicht unsere Erfahrung ist. Wir sehen es nicht vor uns mit eigenen Augen. Wir hoffen es, dass es wird. Aber wir sind überzeugt, weil Gott es sagt, dass es kommt. Hebräer 11, Vers 6, ein Steinchen weiter, heißt es, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es braucht diese Haltung des Vertrauens und Glaubens, dass Christus für mich gestorben und auferstanden ist. Dann bin ich Christ. Es braucht diesen Glauben, dass das Wort Gottes wahr ist und Wahrheit ist und mir sozusagen wohltun wird und wohltun will. Und dass Gott das, was er in seinem Wort offenbart, gilt. Es braucht das Vertrauen. Diese Verse in der zweiten Steinreihe sind also Verse, die deutlich machen, wir brauchen Glauben, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen diese Haltung der Zuversicht und der Offenheit zu Gott hin, seinem Wort gegenüber. Okay, jetzt haben wir die erste Grundlage. Gottes Wort soll die Grundlage sein. Okay, wir nähern uns Gott mit Vertrauen und wir wollen ihm glauben, was er sagt. Die dritte Reihe. Die dritte Reihe ist Gottes Wahrheit über dich und mich. Wir könnten sagen, das ist eigentlich psychologisch gesehen die relevanteste Steinreihe. Hier kann man sozusagen hervorragende Auseinandersetzungen führen mit sich selber. Wie denke ich über mich? Bin ich eine neue Kreatur? Schaue ich mich selber so an, dass ich neu geworden bin? Wie gehe ich mit mir um? Was ist, wenn Zweifel mich anfechten? Ist mir meine Sünde vergeben? 1. Johannes 1, Vers 9. So ihr eure Schuld bekennt, ist er treu und gerecht, dass er euch vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Paragraph 1, Gottes Wort hat Recht. Paragraph 2, ich soll dem glauben. Paragraph 3, mach's auch. Steht ja da. Er hat dir vergeben. Er gibt dir neues Leben. Du bist angenommen. Du bist wertvoll in seinen Augen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das, jetzt bleiben wir mal bei uns, auf das Stefan, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Auf das Richard, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Auf das Elisabeth, die an ihn glaubt, nicht verloren geht. Auf das Clara, die an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist nicht Wahrheit für andere. Das ist Wahrheit für mich. Wahrheit für dich und für mich. Und wir dürfen da mal unseren Namen einsetzen. Und die Frage, die vorsichtige Rückfrage, nicht als Vorwurf. Nein, aber glaube ich das? Ist das etwas, was ich innerlich aufgenommen habe? Oder lüge ich mir in meinen inneren Dialogen selber in die Tasche? Nein, das ist doch nicht so. Der Gedankengang des Paulus ist der, wenn ihr anfangt, euren Geist, die Art und Weise, was euch in eurem Denken prägt, wenn ihr anfangt, darauf Einfluss zu nehmen, wenn ihr anfangt, das auszurichten an der Wahrheit des Wortes Gottes, was Gott über euch sagt, wird euer Denken, wird euer Entscheiden, wird euer Handeln ein anderes werden. Dritte Steinreihe, vierte Steinreihe. Die vierte Steinreihe ist die Steinreihe der Verheißung. Da sind wunderbare Sachen drin, die Gottes Wort spricht und die mich über meine, sozusagen über meine Begrenzungen rausnehmen. Philipper 4, können wir mal gucken, Philipper 4, 13, wer weiß, was da steht? Wer hat es auswendig gelernt? Ich weiß auch nur, dass es da steht, Philipper 4. Epheser 4, Vers 17, Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich stärkt. Also zugegeben, ich bin nicht so stark. Zugegeben, ich bin schwach. Aber das Wort, was hier steht, ist, dass Gott mir zuspricht, du kannst das. Ich stärke dich. Du kannst das, lass dich ein. Ich stärke dich. 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Besonnenheit. In dieser letzten Steinreihe sagt uns Gott Dinge zu, die er tun wird und tun will, Verheißungen, die er uns gibt in unserem Leben. Und die Frage ist, bin ich verheißungsorientiert in meinem geistlichen Leben, in meinem Denken, in meinem Reden zu mir selber? Oder bin ich erfahrungsorientiert oder problemorientiert? Viele Menschen sagen das ja so. Nicht, wenn man irgendwas erklärt, das ist ein Problem. Herr Coker, der Manager von Ford, glaube ich, war es gewesen, hat mal gefragt seine Ingenieure, wie es geht. Dann kam einer und hat ihm dann unheimlich lange erzählen wollen, was die Probleme gerade sind in der Entwicklung von dem Auto, von dem Typ, um das es damals ging. Und dann hat der Coker ihn unterbrochen und gesagt, Moment. Ich bezahle Sie nicht dafür, dass Sie mir Ihre Probleme schildern. Ich bezahle Sie dafür, dass Sie Probleme lösen. Ich finde das interessant, dass da schon so gedacht wird und Gott eigentlich ähnlich uns ermutigt zu sagen, lebst du problemorientiert? Oder interessiert dich mein Wort in meiner Schrift zu deinem Leben, zu deinem Problem? Glaubst du deine Erfahrung oder glaubst du meinem Wort? Ja, kann man natürlich jetzt einwenden, also so zu Hause in der Bibel bin ich nicht wie du. Stimmt, ist ja auch nicht schlimm. Kann man ja lernen. Man kann sich ja auf die Socken machen. Man kann ja durch Lernen und durch Beschreiben und durch Markieren und durch Buntmachen der Bibel, man kann sich ja Anker geben, dass man weiß, wo die Stellen stehen. Man kann mit Gott reden und das Interessante ist, der Geist Gottes nimmt die Dinge, die ich schon mal gelernt habe. Nimm die Dinge, die Bibelworte, die ich kenne. Der Geist Gottes nimmt das, was ich von ihm gelernt habe. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes in mir. Und nimmt diese Dinge wie aus einer Bibliothek, die ich aufgestaut habe in mir. Und bringt mir aus der Bibliothek meine Erfahrung mit Jesus Christus, mit den Bibelworten, die ich damit für mich selber verankert habe, kommt er in einer Problemsituation und stellt mir sein Wort für diese Situation vor. Er bringt ein Wort in meine Erinnerung, entweder beim Lesen in der Heiligen Schrift oder beim Erinnern an ein Bibelwort. Und wir können jetzt ein Stück weit lernen, an dieser Stelle sozusagen diese Worte für uns selber lebendig zu machen und anzunehmen und aufzugreifen. Legt die Falschheit ab, legt die Lüge ab, redet Wahrheit miteinander und untereinander. Darum legt die Lüge ab. Und gemeint ist damit, diese, so will ich es heute mal lesen für uns, jene Unwahrheit, die sich auf unseren eigenen Zustand und unsere Seele und unsere Person bezieht. Aber nicht nur diese Seite, aber eben da fangen wir an. Haha, okay, jetzt haben wir die beiden, jetzt haben wir unten die vier Steinreihen. Jetzt haben wir so ein paar eigenartige Worte und oben Römer 10, Vers 10. Wir hüpfen über die Zinne hinweg. Römer 10, Vers 10 heißt, mit dem Munde bekennen wir zum Heil. Mit dem Herzen glauben wir und mit dem Mund bekennen wir zum Heil. Das, was unser Mund sagt, wird eine kleine Wirklichkeit. Das ist die Denkweise, interessanterweise auch des Hebräers. Das Wort hat in sich eine Macht. Das, was ich sage, wird Wirklichkeit. Über meinem eigenen Leben und über dem Leben der anderen. Das ist sozusagen auch der inhaltliche Unterschied zwischen Segen und Fluch. Dem anderen Gutes wünschen oder ihm Böses wünschen. Ich setze eine Wirklichkeit, so das Denken des Hebräers, ich setze da eine Wirklichkeit zwischen Himmel und Erde in Gang, die dann auch entsprechend sozusagen Wirklichkeit wird. Und wir kennen das ja. Wir wissen ja, wenn Menschen groß geworden sind mit Sätzen wie du kannst nichts, du hast nichts, du bist nichts, du taugst nichts. Die haben ein Problem mit Selbstwert. Weil sie es geglaubt haben. Weil es sie auch so bestimmt hat. Und dann gibt es Leute, die sind sozusagen, das Leben ist schön, die sind großgezogen worden mit, egal was du anpackst, alles gut, du bist wertvoll, du hast keine zwei linken Hände, du hast nur rechte Hände, ja, was du anpackst, gelingt. Und das sind Leute, die kommen daher mit stolz geschwollener Brust, man hat den Eindruck, die haut nichts um, die gehen auf das Leben zu mit Zuversicht und mit Stabilität und mit Freude. Sie haben Worten geglaubt, die über ihrem Leben und in ihr Leben hineingesprochen worden sind. Die Fahne, die über dieser kleinen Burg weht, ist also dieses Geheimnis des sogenannten fünffachen Bekenntens, des fünffachen Bekennens. Dass ich anfange, dem Wort zu glauben, das Wort überhaupt ernst zu nehmen, das Wort Gottes zu lesen und zu leben und zu begreifen als Grundlage meines neuen Lebens als Christ. Zu glauben und mit Vertrauen dem Wort Gottes entgegenzugehen. Zu vertrauen und zu glauben, dass diese Dinge, diese Wahrheiten über mich gesprochen sind und mir gelten. Dass Gottes Wort über meinem Leben gilt, mehr gilt als meine Erfahrung. Dass Gott mich wertvoll findet und ich nicht sagen kann, ich kann nichts, ich taug nichts. Und dass Gott Verheißungen gibt in seinem Wort, die sozusagen mir helfen sollen, das Leben zu bewältigen, wenn er an meine Seite kommt. Und wenn wir das jetzt gehört haben, wie kommt das in meinen Alltag? Wie kommt denn das jetzt nun endlich sozusagen praktisch in meinen Kopf, in mein Herz, da wo ich halt denke, wie wir es auch an, wo wir es auch vergraben wollen? Nun, das fünffache Bekennen bedeutet, dass ich anfange, das Wort Gottes und was ich erfahren habe für mich zu bekennen, im Gebet dankend vor Gott zu erwähnen. Vater, ich danke dir, dass ich in deinen Augen wertvoll und wunderbar gemacht bin. Ich danke dir, dass du mich erzogen hast, dass du mich groß hast werden lassen in einer Familie. Ich danke dir, dass du in der Geschichte meines Lebens mich gefunden hast, nicht an mir vorbeigegangen bist. Ich bekenne vor dir, dass du mich liebst und dass du mich gern hast und dass deine Liebe mich gesucht hat und dass deine Liebe mich gefunden hat. Ich bekenne das vor Gott. Ich bekenne vor Gott, was in seinem Wort steht. Es gibt in der Apostelgeschichte eine Situation, wo die Gemeinde betet, nachdem sozusagen Petrus wieder aus dem Gefängnis gekommen war. Herr, nun guck dir die Leute an, das ganze Weltreich, ja, alle Könige, da zitieren sie einen alttestamentlichen Text. Sie schnauben und toben, wie es in deinem Wort steht, gegen dich, aber nun, Herr. Es ist gut, auch das Wort Gottes zu nehmen und zu Gott zu sagen, Herr, in deinem Wort steht. Und ich habe das Empfinden, du hast dieses Wort in mein Herz gelegt. Und Herr, ich komme zu dir, es geht um dein Wort. Ich bekenne vor dir das Wort, das du mir gegeben hast. Wir bekennen das, was wir gehört, geschaut, erlebt, mit dem Wort Gottes erfahren haben. Wir bekennen es vor Gott. Im Gebet, im Dank, im Gespräch mit ihm. Zweites Wort, mir. Ich bekenne es mir. Ich muss es mir sagen. Stefan, nicht deine negative Prägung ist das Entscheidende, sondern Gottes Sicht über deinem Leben ist das Entscheidende. Das musst du glauben. Nicht deine Erfahrung. Schwierig. Aber nur dort kann ich sozusagen meine negative Denkkette unterbrechen, wenn ich beginne zu glauben, was Gott mir in seinem Wort sagt. Ich muss es mir bekennen. Und ihr Lieben, versucht es mal. Wir sagen, das mache ich leise. Nee. Seid mal so fair, macht's mal laut. Redet es mal selber zu euch. Ist nicht eine Erscheinungsform von Altwerden, sondern wir reden manchmal laut Dinge, die glauben wir uns selbst auch. Redet mal laut das Gute zu euch. Wir müssen es vor dem Feind bekennen. Wir müssen im Namen Jesu gebieten und sagen, wir weisen dem Feind zurück. So steht es in seinem Wort. Wir können und dürfen es anderen zitieren und anderen bekennen. Und da wird es jetzt spannend für die Gemeinschaft, wie wir lernen, untereinander, miteinander. Wenn wir einander uns erinnern, was im Wort Gottes steht, das ist ärgerlich, daran erinnert zu werden. Hör mal, so wie du redest, das stimmt aber nicht. Im Wort steht was anderes. Ist nicht gut, aber wir lernen. Wir lernen, mit dem Wort Gottes im Alltag zu leben. Wir lernen, uns daran zu ermutigen und uns damit prägen zu lassen. Und die Welt. Wir können vielleicht entdecken, dass wir manches Mal als Missionsstrategie oder auch nicht, wie wir das so nennen wollen, dass es manchmal hilfreich ist, einem Arbeitskollegen zu sagen, weißt du, in der Bibel steht das und das und das und das und deshalb entscheide ich mich so und so. Wie in der Bibel steht. Liest du in der Bibel? Ja. Ist doch ein altes Buch. Ja. Ja und? Steht aber alles drin, was man zum Leben braucht. Das ist im Grunde genommen, das kann man Vergleiche machen, wie Wein. Je älter der Wein, desto besser, desto teurer. Die Wahrheit, das Alter sagt gar nichts aus. Es ist nur kostbar. Ich möchte uns mitnehmen, heute an dieser Stelle, legt ab alle Falschheit. Hört auf, über euch selbst anders zu denken, als das, was uns die Schrift nahelegt. Und indem wir anfangen, mit so einer kleinen Krücke vielleicht einmal zu hören und zu sehen, was sagt Gott denn über mich? Was sagt Gott denn in der Situation zu mir? Was ist denn das Wort von Gott für diese oder jene Lebenslage? Wenn wir anfangen, darin so vielleicht zu üben, es mir vor Gott im Gespräch zu bringen, es auch da, wo ich angefochten bin, dem Feind entgegenzusetzen, wo ich so unterwegs bin, auch zuzuhören, anderen zuzuhören, wo sie selber vielleicht in eine Falle tappen und sich entmutigen lassen und vielleicht festsetzen, werden wir entdecken, wie unser Denken am Wort Gottes reift und verändert wird und wie es mehr und mehr in uns wurzelt. Und wir auf diese Art und Weise wie von selbst reifen und wachsen. Amen.